die wir versuchen, mäßig pragmatisch zu managen, ohne wirklich uns nach Gottes Wort zu richten. Du kannst sehr wohl etwas tun und es gut dabei meinen, und trotzdem können die Folgen verheerend sein, weil das, was du tust, nicht in Übereinstimmung ist mit Gottes Wort. Es verdorrt oder noch schlimmer, es verdirbt und stirbt. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Diese Strophe passt sehr gut auch zu einer Episode aus Davids Leben. Friedemann, du hast das sehr gut erkannt. Wir steigen wieder ein in unsere alte Predigtreihe. Für unsere Gäste erwähne ich es kurz. Schon seit Anfang des Jahres, wenn ich predige, betrachten wir also fortlaufend hier das Leben Davids. Und es ist eine spannende Geschichte, die, obwohl sie schon so alt ist, auch uns heute noch so viel zu sagen hat. Denn auch wir leben in einer Geschichte, unsere persönliche Lebensgeschichte, in der wir Gott kennengelernt haben, in der Gott uns begegnet ist und in unserer Lebensgeschichte verändert und formt er uns durch die Höhen und Tiefen und durch all die unterschiedlichen Alltagserfahrungen und Beziehungen, die wir in unserem Leben haben und die in dieser unserer kleinen Geschichte eine Rolle spielen. Und wir haben schon viel von Davids Fehlern, aber auch von seiner Hingabe und Liebe zu Gott hören können und hoffentlich auch lernen können. Und in der letzten Predigt über David haben wir gehört, wie er die Stadt Jerusalem einnahm, diese Festung der Jebusiter, die als uneinnehmbar galt. Und wir wurden dabei ermutigt, uns nicht entmutigen zu lassen von dem Feind, der uns alles Mögliche einreden will, der uns durch Angst lähmen will. Mit unserem Gott können wir mutig auch heute noch vorangehen und Festungen einnehmen. Wir können ein göttliches Aber in unserer Geschichte setzen. Ich aber werde mich nicht entmutigen lassen. So hat es David getan, im Vertrauen auf Gott und mit Gottes Hilfe hat er die Stadt Jerusalem eingenommen. Und nun ist Jerusalem die Hauptstadt des Königsreichs, des vereinten Königsreichs Israel. Und von dort aus wird David regieren. Aber eines fehlte noch in dieser Stadt. Davon handelt 2. Samuel 6. Lass uns die ersten zwei Verse aus 2. Samuel 6 lesen. David brachte erneut alle zusammen, die in Israel ausgewählt worden waren, 30.000 Mann. Dann zog er mit allen, die bei ihm waren, nach Baala, das ist ein anderer Name für Kiriat Jearim, ein Dorf auf einem Berg. Ich habe gelesen, dass heute dort ein Kloster steht. Karl-Hans, warst du schon mal in Kiriat Jearim? Noch nicht? Ja, das müssen wir auch auf die Liste eintragen. Ja? Also anscheinend, so habe ich gelesen, kann man tatsächlich, wenn es klar ist, von Kiriat Jearim, weil es eben so auf einer Höhe ist, schon Jerusalem sehen. Also es ist nicht so weit. Man kann es anscheinend sehen. Dort ist jetzt ein Kloster, wo einst diese Lade aufbewahrt wurde. Und Kiriat Jearim ist in Juda. Und David geht hin, um von dort die Lade Gottes nach Jerusalem zu holen. Die Lade, die dem Namen Jahwes geweiht ist. Oh, das Bild haben wir gerade vergessen. Das habe ich aus dem Internet. So soll das irgendwie aussehen. Und da oben ist das Kloster. Und ja, um den Berg rum ist jetzt dieses Dorf, vielleicht heute sogar eine kleine Stadt. David geht also nach Kiriat Jearim, um die Lade des Herrn, die dem Namen Jahwes geweiht ist, dem Namen des Allmächtigen, um diese Lade zu holen, der Name des Allmächtigen, der über den Cherubin thront. Kurz nachdem David also seine Herrschaft in Jerusalem aufgerichtet hat, entscheidet er, die Bundeslade zur neuen Hauptstadt zu bringen. Und ich denke, er tut das darum, um dadurch zu zeigen, dass Zion eben nicht nur der Ort ist, von dem aus regiert wird, sondern auch der Ort, an dem Gott angebetet werden soll. In Jerusalem soll Gottes Herrschaft gefeiert werden. Denn die Bundeslade, die hatte eine besondere Bedeutung. Die Bundeslade war das Zeichen der Gegenwart Gottes. So wurde sie verstanden und gesehen im Alten Testament. Und in jenen Tagen bedeutete der Verlust der Bundeslade, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr da war, denn der Herr in seiner Herrlichkeit wohnte auf der Lade des Bundes. Und diese Lade war Gott so wichtig, dass er Mose sehr detaillierte Angaben machte, wie die Lade gebaut und getragen werden sollte. Während der Wüstenwanderung ruhte, so lesen wir das im Büchlein Mose, die Schechina, die Herrlichkeit Gottes auf der Lade. Also kurz noch ein paar Infos zu dieser Lade. Sie war aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen, gut einen Meter lang und etwa über 70 Zentimeter tief und breit. Ihr Deckel bestand aus reinem Gold und wurde auch Gnadenthron genannt. Und zwei Cherubinen, so engelähnliche Figuren, umrahmten auf beider Seite diesen Gnadenthron. Das ist ja hier eine Zeichnung, so gefertigt oder eine Skizze gefertigt nach diesen Angaben, wie wir sie in der Bibel finden. Aber ob sie so aussah, das weiß keiner. Diese Bundeslade, die wurde noch nicht gefunden. Die Archäologen suchen sie anscheinend immer noch. Was enthielt diese Lade? Wisst ihr das noch, ihr Bibelleser aus der EFG Fullingen? Was war da deponiert in dieser Kiste? Die Steintafeln mit den Geboten, die Mose auf dem Berg Sinai gegeben wurden, dann ein Tongefäß mit Manna aus den Jahren der Wüstenwanderung und Aarons Stab, der wieder angefangen hatte zu grünen. Dies war also das Beweismaterial, das ständig das Volk Gottes daran erinnerte, dass Gott an ihnen gehandelt hatte, dass er mitten in ihrer Geschichte lebt und mit ihnen Geschichte macht, ihnen die Gebote gegeben hatte, die Steintafeln, sie versorgte mit Manna und sie führte und bewahrte. Das war die Bedeutung des Stabs. Die Lade bildete sowas wie ein Zentrum, einen starken historischen Brennpunkt, in dem das Wesen des Gottes, den Israel anbetete, sichtbar wurde. Aber, und das ist auch wichtig, das muss man erwähnen, die Bundeslade selbst hatte keine magischen Kräfte. Sie war kein Götze. Als die Hebräer die Lade und später auch den Tempel als Quelle der Macht und Glück betrachteten, da hatten die Propheten viel zu tun, um sie zur Rede zu stellen und sie mit dieser Realität eines persönlichen Gottes zu konfrontieren, der im Gegensatz zu einer unpersönlichen Reliquie stand. Auch damals war man in der Gefahr, das Symbol mit dem Eigentlichen zu verkennen. Aber Aberglaube wurde in Israel nicht gefördert. Die Juden waren ein historisches Volk und ihr Gott war ein persönlicher Gott, der in der Geschichte wirkt und lenkt und rettet und segnet. Er war kein abstraktes Konzept, kein vages, sentimentales Gefühl. Dieser unsichtbare Gott, er ging Bündnisse mit dem Volk ein. Und er verlieh ihnen die Würde, sich an seinen Taten, an seiner Geschichte, die Gott schrieb, zu beteiligen. Und genau das sollte ihnen diese Lade, diese Bundeslade vor Augen halten. Das war ihre Funktion, ein Beweis dafür, mit was für einem Gott sie es zu tun hatten. Nun war diese Lade, die das Zeichen der Gegenwart Gottes war oder als solches diente, 30 Jahre zuvor von den Philistern geraubt worden. Die hatten sie als Siegestrophäe sozusagen in ihren Städten zur Schau gestellt und letztlich haben sie sie neben Dagon, ihrem Gott, hingestellt. Das ging aber nicht gut. Wir lesen davon in 1. Samuel 5 bis 7, wie dieser Götze Dagon vor der Lade immer wieder umfiel, ja, und letztlich zerbrach. Und die Leute bekamen im Land, in der Stadt Beulen, sie wurden krank. Und darum wurde die geraubte Bundeslade für die Philister unbequem und sie schickten sie in einem schönen Wagen zurück nach Israel, bis in das Dorf Kirjat Jearim. Und dort blieb sie während der gesamten Regierungszeit Sauls im Hause Abinadabs. Und nun wollte David dieses heilige Möbelstück an seinem angemessenen Platz wieder zurückbringen. Er wollte das Zeichen der Gegenwart Gottes nah bei sich haben. Meine Lieben, es gibt eigentlich nichts Bedeutenderes im Leben als die Freude an der ständigen Gegenwart Gottes. Wir leben heute im neuen Bund und können Gott durch seinen Geist in Wahrheit anbeten an jedem Ort. So sagt das Jesus zu wem? Johannes 4, genau, zu der Samariterin am Jakobsbrunnen. Gott ist gegenwärtig. Er ist immer da. Und doch spüren oder fühlen wir nicht immer seine Gegenwart. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal bete ich, Herr, schenk mir das Gefühl deiner Gegenwart. Ohne dich wird mein Geist schwach. Ohne dich treffe ich so viele falsche Entscheidungen. Lass mich spüren, dass du da bist. Und wir fühlen das nicht immer. Kennt ihr auch diese Sehnsucht nach der gefühlten Gegenwart Gottes? Erst unlängst sagte mir eine Schwester, ich verzweifle schier daran, dass ich Gott so wenig spüre, dass ich ihn so wenig höre. Vielleicht sind manche von euch mit dieser Sehnsucht heute in diesen Gottesdienst gekommen. Diese Sehnsucht ist etwas Gutes. David sehnte sich auch danach, das Zeichen der Gegenwart Gottes nah bei sich zu haben. Doch ich glaube, dass unsere Sehnsucht nicht immer mit dem richtigen Verständnis von der Bedeutung seiner Gegenwart einhergeht. Das passierte übrigens auch David. Lass uns die Geschichte weiterlesen. Er brach also mit seinen 30.000 Leuten auf, um die Lade nach Jerusalem zu holen. Und ab Vers 3 lesen wir dann, sie luden die Lade auf einen neuen, unbenutzten Wagen und brachten sie aus dem Haus Abinadabs fort. Abinadabs Haus stand auf einem Hügel, vielleicht dort, wo jetzt das Kloster steht, wer weiß, kann ja sein. Seine Söhne Usa und Achjo führten den Wagen. Einer hat wahrscheinlich die Ochsen vorne geleitet, der andere stand neben dem Wagen. So steht es hier, Usa ging neben der Lade, während Achaja vor der Lade herging. David und die Männer Israels tanzten vor dem Herrn zu Schlaghölzern, Zittern und Harfen, Tamburin, Rasseln und Zimbeln. Als sie zur Tenne Nachon kamen, drohten die Rinder den Wagen umzuwerfen. Wahrscheinlich war einer der Ochsen in ein Erdloch getreten oder gestolpert, keine Ahnung. Der Karren wankte, die Lade begann herunterzugleiten. Da griff Usa, vielleicht auch reflexartig, nach der Lade Gottes und hielt sie fest. Er wollte die Lade stabilisieren. Vers 7, sofort flammte Jahwes Zorn gegen Usa auf. Er schlug ihn wegen seiner Respektlosigkeit, sodass er dort neben der Lade Gottes starb. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Was war denn passiert? Warum wird Usas gute Absicht mit dem Tod bestraft? Rhetorische Frage war das jetzt. Aber die Antwort kommt noch, Michael. Du bist auf dem guten Weg. Ich denke, du kennst die Geschichte und weißt auch schon die Antwort. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts, wir reagieren äußerst irritiert auf solche Ereignisse, solche Geschichten, solche Geschehnisse aus der Bibel. Wir verstehen Gott nicht, dass er auch so handeln kann, weil wir oft ein flaches, falsches, zahmes Bild von ihm haben. Der liebe Gott ist doch immer für uns, um uns zu vergeben und uns zu segnen, uns immer das zu geben, was wir brauchen. Wie kann er nur so hart sein? Der hat es doch gut gemeint. Nun, unser Gott ist nicht nur der liebe Gott, sondern er ist auch der dreimal heilige Gott. Aslan, der Löwe, ist nicht zahm, würde C.S. Lewis sagen. Oder sagt er seinen Chronicles. Aber er ist gut, aber nicht zahm. Diese Verse über Usas Tod verstehe ich wie so eine Warnung. Vergiss nie Gottes Heiligkeit. Wir können nicht Gottes Gegenwart erfahren, ohne Gottes Heiligkeit zu erkennen. Wir Menschen vergessen so oft, dass unsere Beziehung zu Gott immer, immer zu seinen Bedingungen laufen wird. Denn er ist Gott, wir sind nicht Gott. Anscheinend hatte David vergessen, dieses Möbelstück war durch und durch heilig, es war für Gott aus- und abgesondert und Gott hatte in seinem Wort klare Anweisungen gegeben, wie man diese Lade transportieren sollte. Da waren an den vier Ecken des Bodens dieser Lade hier so ein goldener Ring befestigt. Sehen wir auch auf diesem Schema hier, diese Ringe. Seht ihr sie? Und durch diese Ringe, da wurden vergoldete Tragestangen geschoben, an denen die gesamte Bundeslade getragen wurde. Und außerdem durfte sie nur von den Leviten auf ihren Schultern getragen werden. So hatte es Gott in seinem Gesetz festgelegt, nachzulesen in 2. Mose 25, 37 oder auch im 5. Buch Mose. Ich Jede Einzelheit der Anbetung war Gott wichtig, sogar wie diese Bundeslade von einem Ort zum anderen befördert wurde. Usa und David ignorierten diese mosaischen Anweisungen und benutzten stattdessen die neueste technische Errungenschaft der Philister, ausgerechnet einen Ochsenwagen. Es war sicherlich gut gemeint, aber schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Es verdorrte ohne Gottes Wort. Und wir sehen es hier wieder, Gottes Wort zu ignorieren, das hat immer fatale Folgen. Ein gut gebauter Ochsenkarren ist unbestreitbar besser geeignet und vielleicht auch viel komfortabler, so eine Lade zu befördern, als vielleicht eine Schar stolpernder Leviten, wer weiß. Doch es ist auch unpersönlicher. Merkt ihr, was hier eigentlich passiert? Geweihte Menschen wurden durch eine effiziente Maschine ersetzt. Das Unpersönliche verdrängte das Persönliche. Und das ist immer gefährlich, denn Gott ist ein persönlicher Gott. Er will, dass wir mit ihm kommunizieren, dass wir auf ihn hören, dass wir das beachten, was er sagt. In einem gewissen Sinne repräsentiert Usa die Art von Menschen, die Technologie unkritisch willkommen heißen, ohne Rücksicht auf das Wesen des Heiligen. Auch wenn uns manche Methode pragmatischer, praktischer und zweckmäßiger erscheint, müssen wir immer auch fragen, entspricht diese Methode auch wirklich Gottes Wesen und Gottes Wort? Es ist nicht egal, wie wir uns Gott nahen. Gott will, dass wir uns ihm mit Ehrfurcht nahen, dass wir uns immer bewusst sind, wer er ist und wer wir sind. Und wir können das nur, wenn wir seine Anweisungen in seinem offenbarten Wort nicht ignorieren. Auch wenn Usa es sicherlich gut gemeint hatte, zu verhindern, dass die Lade vom Karren rutschte, war es trotzdem ein Fehler zu glauben, für Gott verantwortlich zu sein. Wir können Gott weder stoßen noch lenken, wir können ihn nicht verwalten oder managen. Das ist übrigens der Weg der Religion, der letztlich zum Tod führte. Denn durch Religion, wenn wir Religion so definieren, versucht der Mensch, Gott zu befrieden. Er versucht, etwas für Gott zu tun, um Gottes Wohlgefallen zu ernten. Und beim Evangelium hingegen ist es umgekehrt. Gott selbst handelt. Er kommt auf den Menschen zu. Es ist also offensichtlich tödlich, die Verantwortung für Gott übernehmen zu wollen. Denn nicht wir sorgen für Gott, Gott sorgt für uns. Ich denke, wir können da aus dieser Episode das lernen. Auch wenn wir heute im Neuen Bund leben und durch Christus einen ganz anderen Zugang zu Gott haben, wie die Menschen im Alten Bund, dürfen wir trotzdem das nie vergessen. Gott ist heilig. Wir können seine Gegenwart nur zu seinen Bedingungen erfahren. Nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch unser gut gemeintes Tun, sondern indem wir auf sein Wort hören und diesem Wort gehorchen. Bei diesem ersten Versuch, die Bundeslade also nach Jerusalem zu bringen, hatte David vergessen, sich nach Gottes Anweisungen zu richten. Und als dieser Vorfall passierte, als Usa da tot lag, neben diesem Karren, da war David total bestürzt. Er war irritiert, er war auch verängstigt, vielleicht auch verärgert. Vers 8, aber auch David überwallte es heiß, manche übersetzen, dass er zornig wurde, dass er verärgert war, weil Jahwe Usa so aus dem Leben gerissen hatte und darum nannte er den Platz Peres Usa, Usas Riss und so heißt er bis heute. David bekam an diesem Tag Angst vor Jahwe und sagte, wie kann die Lade Jahwes überhaupt zu mir kommen? Aber vielleicht war gerade diese Furcht notwendig, um wieder auf den richtigen Weg zu finden. Ich habe übrigens diese Predigt so überschrieben, Joe, falls du das brauchst, fürs Internet. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Vers 10 lesen wir dann. Er gab den Plan auf, die Lade Jahwes zu sich in die Davidstadt zu bringen und führte sie stattdessen in das Haus Obed-Edoms, der aus Gad stammte. Dort blieb die Lade Jahwes 3 Monate stehen. Da segnete der Herr Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und ich kann mir vorstellen, David hat davon gehört, dass Obed-Edom die schönste Zeit seines Lebens erfährt, dass er den ganzen Segen abkriegt. Und ich kann mir vorstellen, dass er in diesen 3 Monaten nicht nur da saß und schmollte, sondern viel nachgedacht hat. Und so wie ich David kennengelernt habe in der Schrift, glaube ich, dass er auch viel gebetet hat. Herr, was geht da vor sich? Was ist falsch gelaufen? Du weißt doch, dass ich mich nach deiner Gegenwart sehne. Für mein Zeugnis und für meinen Dienst brauche ich doch deine Kraft. Deine Gegenwart in Form dieser Lade soll doch in Jerusalem sein. Und jetzt passiert das. Was ist da passiert? Wo habe ich versagt? Was habe ich nicht bedacht? Und bei diesem Nachdenken und Innehalten und beten und in sich gehen und sicherlich auch lesen des Gesetzes, des Wortes Gottes, hat Gott David gezeigt, was schiefgelaufen war. Es gibt eine Parallelstelle zu dieser Episode in 1. Chronik 15, in der wir erfahren, was eigentlich hinter den Kulissen geschah und wie David in dieser Zeit, in diesen 3 Monaten, seine Hausaufgaben machte. Wir lesen's. David ließ die Priester Zadok und Abiatar und die 6 führenden Leviten zu sich kommen und sagte zu ihnen, ihr seid die Oberhäupter des Stammes Levi. Zusammen mit euren Stammesbrüdern müsst ihr euch jetzt vorbereiten, damit ihr rein seid. Denn ihr sollt die Bundeslade des Herrn, unseres Gottes, zu dem Platz bringen, den ich für sie vorgesehen habe. Das vorige Mal seid ihr nicht dabei gewesen. Und der Herr, unser Gott, hat uns einen schweren Schlag versetzt, weil wir ihn nicht vorher befragt haben, wie es sich gehört hätte. Wir haben es zwar gut gemeint, aber falsch gemacht. Es war oberflächlich ausgedacht. Zum einen, wir können es auf dem Ochsenkarren wie bei den Philistern transportieren. Und wir haben Gottes Wort nicht befragt. Und nun taten sie das Richtige auf richtige Weise. Sie kehrten an dieselbe Aufgabe zurück und näherten sich Gott auf die vorgeschriebene Weise. Vers 14, da reinigten sich die Priester und Leviten für diesen Dienst. Dann hoben die Leviten die Bundeslade mit den Tragestangen auf ihre Schultern, wie es Mose nach der Weisung des Herrn angeordnet hatte. Und David befahl den Oberhäuptern der Leviten, einige ihrer Stammesbrüder als Sänger und Spielleute zu bestimmen. Sie sollten den Herrn mit frohen Liedern preisen und den Gesang mit Harfen und Lauten und Becken begleiten. Und ich springe jetzt zurück zu unserem Text, zurück zu 2. Samuel 6 und lese ab Vers 12b. Da ging David hin und überführte die Lade Gottes mit großer Freude aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidsstadt. Als die Träger der Lade Jahwes 6 Schritte gegangen waren, opferte David einen Stier und ein Mastkalb. Merkt ihr, das hier ist eine ganz andere Prozession. Diesmal wird die Lade begleitet von Opfern, die Gott dargebracht werden. Und ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, niemand kann auch heute die innewohnende Gegenwart Gottes in seinem Leben erfahren, wenn er nicht zuerst durch das Opfer Jesu am Kreuz mit Gott versöhnt ist. Keiner kann sich an Gott wirklich erfreuen, ohne durch das Blut des Lammes gewaschen zu sein, ohne dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch genommen zu haben. Als David das erste Mal das Zeichen der Gegenwart Gottes, diese Lade nach Jerusalem bringen wollte, gab es keine Opfer. Und jetzt wird schon nach 6 Schritten geopfert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anhalten. Holt das Mastvieh. Holt den Ochsen. Lasst uns Gott opfern. Und jedes Opfer weist eigentlich auf Jesus, das wahre Opfer hin. Nur auf dieser Grundlage können wir vor Gott bestehen und uns Gott nahen. Wir müssen Gottes vollkommene Heiligkeit und unsere ganze Sündhaftigkeit erkennen. Und dann zu Jesus kommen und sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin erlösungsbedürftig. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich in deiner Gnade meiner. Wasche mich rein durch dein Blut. Ich erkenne dich als meinen Erlöser und Retter. Nimm mich an und heile mich. Weil Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gesühnt und uns mit Gott versöhnt hat, können wir Gottes Gegenwart erfahren, können wir vor sie treten und wir können uns an ihr erfreuen. In Römer 5, Vers 11 heißt es, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das bringt Freude ins Herz. Jubel auf die Lippen, Lob und Anbetung. Und David gab seiner Freude Ausdruck, indem er mit aller Macht vor dem Herrn tanzte. Vers 14. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Und David mit dem ganzen Haus Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Davids Tanz. Verlier dich in Gottes Gegenwart. So habe ich diese Verse überschrieben. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie David völlig frei, voller Freude und Hingabe vor dieser Bundeslade tanzte. Es interessierte ihn nicht, was die Leute denken oder sagen, ob sie das unangebracht oder lächerlich fanden. Für ihn war nur noch eines wichtig, nämlich das, was Gott denkt. Und David wusste, Gott sieht mein Herz, er weiß, dass ich ihn liebe und dass ich ihm gehorchen will. Und in seine Gegenwart will ich treten und mich in ihr verlieren. Ihn will ich loben und preisen mit meinem Herzen und meiner Stimme und meinem Körper. David jubelte vor Gott im Gehorsam. Wenn man gehorcht, meine Lieben, ist man frei. Dann fühlt man sich lebendig und erfüllt. In Gott hatte David Zugang zu einem Leben in Freiheit und Freude, das so viel größer war als die Notwendigkeit, irgendwie jetzt Maß zu halten oder die Kontrolle zu bewahren. Eugene Peterson, er schreibt dazu, Wenn wir unsere Arbeit verantwortungsbewusst und beständig ausführen, gehen wir. Doch wenn wir vor Liebe ausruhend sind, überwältigt von der Bedeutung des Augenblicks, aus der ständigen Beschäftigung mit uns selbst herausgeworfen wurden, dann tanzen wir. Hätte David nur seine religiöse Pflicht getan oder eine politische Zeremonie geleitet, dann wäre er in einer feierlichen Prozession vor der Lade hergeschritten und hätte sie würdevoll nach Jerusalem geleitet. Doch es war für ihn keine Pflicht. Er benutzte Gott nicht dazu, Jerusalem Würde zu verleihen und verwendete auch keine Mühe darauf, Vorschriften für einen angemessenen Gottesdienst zu entwickeln. Er betete Gott einfach an und antwortete auf den lebendigen Gott. Sehr pointiert formuliert. Darum geht es. Damals tanzend und jubelnd vor der Bundeslade, glaube ich, hat David das ausgelebt, was der Kirchenvater Irenäus vielleicht mit dem Satz meinte: Die Ehre Gottes, das ist der lebendige Mensch. Wenn wir durch und in Gott lebendig sind, leben wir zu seiner Ehre. Wie erfreuen wir uns an Gott und seiner Gegenwart? Was löst das in uns aus, wenn wir Gott in seinem Wort begegnen oder auch in einem Gottesdienst wie dieser hier berührt werden? Oder wenn wir so wie David eine Aufgabe vielleicht auch nach einer Niederlage wieder aufnehmen und dann nach Gottes Vorgaben und seinem Willen erledigt haben, Gott gehorsam waren, erfüllt uns das dann wirklich mit so einer Freude, wie David sie hatte? Sind wir dann auch so erfüllt vor Freude und Begeisterung, dass wir tanzen könnten? Nun, wie wir unsere Freude an Gott zum Ausdruck bringen, hängt sicherlich auch mit unseren Persönlichkeiten zusammen. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr vielleicht auf diesem Kongress auch davon gehört habt. Nicht jeder muss seine Freude auch durch seinen Körper zum Ausdruck bringen. Nicht jeder muss oder kann tanzen. Aber unser Herz kann auch in unserem Innern tanzen. Und ich frage mich manchmal schon, welch ein Gesang und welch eine Freude, welch eine Hingabe würde in unserem Herzen aufsteigen, wenn wir aufhören würden, Gott in unseren Rahmen und unsere Organisationsformen zu pressen. David floss über vor Begeisterung, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde. Und er brachte Brandopfer und Dankopfer dar und segnete das Volk im Namen des Herrn, des Allmächtigen. Und dann verteilte er Lebensmittel unter den Menschen zum Fest, Brotfladen und Rosinenkuchen und Dattelnkuchen und Käsekuchen. Hat er nicht gemacht. Käsekuchen vergesst, das gibt's heute dann heute zum Kaffee. Sein großer Tag und er wurde gemeinschaftlich gefeiert. Und dann geht David nach dieser Gottesdienstfeier begeistert in einer Hochstimmung nach Hause, öffnet die Tür, will seine Frau Michal zur Begrüßung umarmen. Aber sie steht kalt und ablehnend da und sagt sarkastisch: Wie würdevoll hat sich der König von Israel heute benommen, als er sich vor den Frauen seiner Diener schamlos entblößte, wie es uns nur das niedrigste Gesindel tut. Autsch, dieser Spott, dieser Sarkasmus, das muss wehgetan haben. Michal machte sich über sein Verhalten lustig. Sie hätte sich wahrscheinlich lieber gewünscht, dass ihr Mann das so getan hätte, wie andere Könige das damals taten, sich von den Göttern dienen lassen, sich mit Pracht und Prunk umgeben, eine Religion praktizieren, die den König wichtig macht und königlich aussehen lässt. Er hat es einfach nicht begriffen, die Michal. Zuerst war sie peinlich berührt und dann lässt sie diese verachtende Bemerkung los. Aber man wird ja meistens von den Menschen am meisten verletzt, die einem am nächsten stehen. Die Ehefrau, der Ehemann, vielleicht den Kindern, den Eltern, den Freunden, den Geschwistern. Dieses Kapitel endet mit dem Satz: Michal, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Michals Spott, Verachtung, die zu Unfruchtbarkeit führt, habe ich diesen letzten Punkt genannt. Ihr Spott, ihre Verachtung hatte Konsequenzen. Sie blieb unfruchtbar bis zu ihrem Tod. Was können wir lernen aus dieser Episode? Ich denke Folgendes. Ein Kritikgeist oder eine verachtende Haltung auch anderen Christen gegenüber, die sich an Gottes Gegenwart anders freuen, als wir das vielleicht tun, kann sehr wohl auch zu geistlicher Unfruchtbarkeit führen. William MacDonald, der schreibt dazu, dass eine solche überhebliche Haltung nicht nur im persönlichen Leben geistliche Unfruchtbarkeit bewirken kann, sondern auch im Leben einer örtlichen Gemeinde. Und er bringt ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel in einer Gemeinde die jungen Leute ständig kritisiert, wenn die ständig kritisiert werden, wegen Äußerlichkeiten, ihrer Kleidung, ihrer Haartracht, ihrer Musik und so weiter, anstatt sie geduldig auch zu tragen oder auch zu ertragen, ihnen Raum, Zeit geben zum Wachstum, muss man sich nicht wundern, wenn diese irgendwann mal wegbleiben und in andere Gemeinden gehen, wo ihnen mehr Verständnis entgegengebracht wird. Überhebliche, negative, ausgerichtete Kritik kann auch in einer örtlichen Gemeinde zur geistlichen Unfruchtbarkeit führen. Wohlgemerkt, wir reden hier nicht von einer liebevollen, konstruktiven Kritik, sondern negativer, destruktiver Kritik. Und Michal kann uns da ein warnendes Beispiel sein. Aber ich finde es klasse, und damit kommen wir zum Schluss, wie David auf ihren Spott reagierte. Er lässt nicht zu, dass ihre Reaktion ihm die Freude des Tages zerstört. Und deshalb sagt er zu ihr: Vor Jahwe, der mich deinem Vater und allen seinen Nachkommen vorgezogen hat, der mich zum Fürsten über sein Volk Israel gemacht hat, ja, vor ihm will ich tanzen. Und ich will mich noch geringer als diesmal machen und auch vor mir selbst niedriger erscheinen. Boah, was für eine Demut. Das war der König, der neue König von Israel. Keine Starallüren. Ich denke, das ist so die Haltung eines Menschen nach dem Herzen Gottes. Er möchte zuallererst Gott gefallen. Nicht sein persönliches Ansehen, sein Image sind ihm wichtig. Nicht erst komme ich und dann komme ich, wie wir gerade gesungen haben vorhin. Nicht, was die Leute über ihn denken, zählt, sondern Gottes Ehre soll im Mittelpunkt stehen. Und möge auch dieses Wort Gottes, wie wir das vor der Predigt in dem Lied gesungen haben, in unseren Herzen starke Wurzeln schlagen. Und möge der Geist Gottes es dazu gebrauchen, dass es auch in unserem Leben gute Früchte trägt. Wie könnten diese Früchte aussehen? Ich fasse nochmal drei Sachen zusammen. Vergiss nie Gottes Heiligkeit. Wir können seine Gegenwart nur zu seinen Bedingungen erfahren. Deshalb ist es wichtig, genau auf das Wort Gottes zu hören, es zu studieren und es anzuwenden, ihm zu gehorchen. Es ist nicht egal, was in seinem Wort steht. Da hat sich Gott offenbart und er ist ein heiliger Gott, vergiss das nicht. Zweitens, verlier dich in Gottes Gegenwart. Wenn du Gott gehorchst, bist du frei. Du kannst dich dann an Gott erfreuen, ihn anbeten von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Körper und auch deinem Geist. Die Ehre Gottes, das ist der lebendige Mensch. Und drittens, Michael, verachte nicht andere, die sich an Gott erfreuen. Es kann zu geistlicher Unfruchtbarkeit führen. Lass uns beten.